Habakuk ist A. ein indisches Gebäck, B. das israelische Wort für Kuckucksuhr, C. ein Prophet oder D. ein afrikanischer Tänzer. Habakuk. Ja, wenn ich das hier in diesem Kontext stelle, die Frage, wisst ihr natürlich gleich alle die Antwort. Aber wenn die bei Günter Jauch oder im Fernsehquiz gestellt würde, bin ich mir nicht so sicher, wie viel Treffer da erzielt würden. Habakuk. Ein Prophet. Ich möchte heute über ihn predigen. Und wie komme ich darauf? Es war irgendwie ganz zufällig, in Anführungsstrichen. Ich habe in meiner Predigtplanung gesehen, ich habe jetzt 3 Sonntage hintereinander und ich habe gedacht, jetzt mache ich mal wieder ein biblisches Buch. Einfach mal so den Text, Kapitel für Kapitel. Also ein Buch mit 3 Kapiteln, ein biblisches Buch mit 3 Kapiteln, da gibt es ja nicht so viel. Wer kennt noch ein biblisches Buch mit 3 Kapiteln? Nein. Ja. Nein. Schaut mal nach in eurer Bibel. Es gibt 4 im Alten Testament und 3 im Neuen Testament. Habakuk ist einer von denen. Und wir werden also uns die nächsten 3 Sonntage mit diesem Propheten beschäftigen. Mal ein paar Sätze zur politischen Situation dieses Mannes, dieses Propheten. Ganz grob könnt ihr euch die Jahreszahl 600 vor Christus merken. Das war die Zeit, wo die erste Supermacht der alten Welt, nämlich Assyrien, genau, wo die erste Supermacht der alten Welt, Assyrien, abgelöst wurde durch die zweite Großmacht, die wir kennen aus der Weltgeschichte. Das war dann das babylonische Weltreich und das war die Zeit des Umbruchs. Die Judäer hatten es schwer zu leiden unter den Assyrern, aber politisch gesehen habe ich mir so überlegt, war das dieser Umbruch für das Volk Juda vielleicht so ähnlich, der Vergleich hinkt natürlich, aber so ähnlich wie für Polen vor 70 Jahren. Ist ja gerade so die Zeit, 70 Jahre Kriegsende. Und nachdem Polen von Nazi-Deutschland unterdrückt und versklavt wurde, wurde es von der Sowjetunion befreit. Aber viele in Polen wussten nicht so ganz genau, ob sie dieser Befreiung tatsächlich zujubeln sollten oder ob nicht alles noch viel schlimmer kommen würde. Und genau das war so die Situation des Volkes Juda in dieser Zeit, wo der Habakuk gelebt hat. Das eine Weltreich hat Juda unterdrückt und das babylonische Weltreich sollte noch viel schlimmer mit Juda umgehen. Das war die Situation. Wie sah die religiös-moralische Situation damals aus in Israel? Juda hatte sich über viele Jahrzehnte im moralischen Sturzflug befunden, komplett nach unten. Verfall der Werte, Vergessenheit von Gottes Wort. Dann kam so eine kleine Verschnaufpause unter dem König Josia. Der hat ein alttestamentliches Gesetzbuch, vermutlich das Deuteronomium, neu entdeckt. Und daraus ist so eine kleine Reformbewegung geworden. Man hat da ein bewegendes Passafest auch gefeiert dann in Juda. Man hat gedacht, jetzt geht's vielleicht wieder aufwärts, aber das war eigentlich nur so eine ganz leichte Erholung in diesem Sturzflug. Und wenige Jahre später ging es unter seinem Nachfolger Jojachin dann wieder steil bergab. Das war so die religiös, die moralische Situation der Zeit, in der Habakuk gelebt hat. Wo finden wir denn diesen Propheten Habakuk? Ja, wenn wir jetzt alle eine Bibel hätten, ich glaube, wir würden uns schwer tun, den auf Anhieb aufzuschlagen. Der findet sich in, oder ist einer der sogenannten 12 kleinen Propheten. Es gibt ja so jetzt in unserem Kanon 4 große Propheten, also sowohl vom Umfang her mit vielen Kapiteln, als aber auch von der Bedeutung her. Die 4 großen Propheten sind Jesaja, Jeremia, Hesekiel und auch Daniel. Und danach kommt eine Sammlung von 12 sogenannten kleinen Propheten. Und da in dieser Sammlung von 12 Propheten steht er auf Position 8. Also fast ganz hinten im Alten Testament, in der Reihe der 12 Propheten, da finden wir den Habakuk. Das Buch Habakuk ist eigentlich sehr schön gegliedert. Mich fasziniert es, dass dieses ganze Buch eigentlich ein Gebet ist. Das ganze Buch Habakuk ist ein Gebet. Es ist eine Zwiesprache des Propheten mit Gott. Es gibt eine erste Klage, die werden wir uns nachher gleich anschauen, eine Klage des Propheten, dann antwortet Gott. Dann kommt eine erneute Klage des Propheten und dann wieder die Antwort Gottes. Dann gibt es so einen kleinen Einschub und dann kommt in Kapitel 3 der Psalm Habakuks. Aber im Grunde genommen ist das ganze Buch des Propheten Habakuk ein einziges Gebet. Das hat mir zu denken gegeben. Dieser Mann, dieser Mensch Habakuk fasst seine ganze Theologie in Gebet. Es ist ja gut, viel über Gott zu wissen, über Gott Bescheid zu wissen. Aber ich glaube, das reicht nicht, über Gott etwas zu wissen. Das Entscheidende unseres Lebens, das wissen wir nicht über Gott, sondern das hören wir von Gott. Das Entscheidende unseres Lebens, das sind keine Informationen, kein Wissen über Gott, sondern das Entscheidende unseres Lebens, das hören wir von Gott. Das ist das, was Gott uns zuspricht, was er uns zusagt. Und ich glaube, Gewissheit im Glauben, Gewissheit, die trägt, Lebensgewissheit, bekommen wir nur im Gebet. Nur indem, dass wir die eigentlichen Fragen unseres Lebens vor Gott und mit Gott bewegen und dass Gott uns das, was wirklich zählt und wirklich hält, zuspricht und zusagt. Dass das Wissen über Gott sich verwandelt in etwas, das Gott mir persönlich sagt und zuspricht. Was wissen wir vom Propheten Habakuk? Nichts. Habakuk ist ein Unbekannter für uns. Es gibt Vermutungen, aber die lassen sich nur wahrscheinlich erhärten oder eben nicht. Wir kennen seinen Namen. Sein Name, auch das ist nicht ganz unumstritten, wie er übersetzt werden kann. Habakuk, die meisten Ausleger gehen davon aus, dass es sich dabei um ein assyrisch-babylonisches Lehnwort handelt. Vielleicht war es auch ein Spitzname für den Propheten, aber es gibt 2 Deutungen. Die einen sagen, dass der Name Habakuk bedeutet vielleicht der Umarmer. Umarmen, also dass es damit etwas zu tun hat. Und die andere leiten seinen Namen von einer Schlingpflanze ab. Wobei das ja eine gewisse Ähnlichkeit hat, ja, miteinander. So viel wissen wir von Habakuk. Und diesen Propheten Habakuk, gebraucht Gott, um zu uns heute zu sprechen. Lasst uns mal die ersten 6 Verse miteinander anschauen. Lesen die aus der Übersetzung die gute Nachricht. Dieses Buch enthält die Worte, die der Herr dem Propheten Habakuk offenbart hat. Schon so lange, Herr, rufe ich zu dir um Hilfe und du hörst mich nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Warum siehst du untätig zu, wie die Menschen geschunden werden? Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Verbrecher umzingeln den Unschuldigen und das Recht wird verdreht. Der Herr antwortet, seht euch einmal um unter den Völkern, ihr werdet staunen, es tut sich etwas. Ihr werdet es erleben, wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet ihm nicht glauben. Ich rufe die Babylonier, dieses wilde, erbarmungslose Volk. Sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Vielen Dank, vielleicht blättern wir einfach nochmal auf die erste Folie zurück. Dieses Buch enthält Worte, die der Herr dem Propheten Habakuk offenbart hat. Im hebräischen Urtext steht da einfach ein Wort, das eine doppelte Bedeutung hat. Man kann es übersetzen, Wort des Herrn, Wort des Herrn für Habakuk, den Seher. Oder man kann dieses Wort auch übersetzen, Last des Herrn, Last des Herrn. Und schon darüber bin ich gestolpert. Wort des Herrn oder Last des Herrn. Wenn wir den Propheten Habakuk lesen, dann merken wir, das, was Gott diesem Propheten offenbart hat, das hat ihn belastet. Das war schwer für ihn zu ertragen. Und ich habe für mich so nachgedacht es ist mir deutlich geworden, das Wort Gottes, das ist nicht immer nur leicht für uns. Manchmal habe ich so den Eindruck, wir gehen mit der Bibel um, als ob das die Sammlung der schönsten 30 Poesiealbumsprüche wäre oder so. Oder die 50 schönsten Ermutigungen aus der Bibel. Und die hängen wir uns natürlich dann an unsere Kalender und an unseren Spiegel und an unseren Schlafzimmerschrank oder wo auch immer dann diese ermutigenden Worte hängen, und das ist auch gar nicht verkehrt. Aber manchmal behandeln wir die Bibel so, als ob das einfach so die schönsten Sprüche aus 2000 Jahren wären. Und das ist die Bibel nicht. Die Bibel ist Offenbarung Gottes. Und diese Offenbarung Gottes ist nicht immer, schmeckt uns nicht immer. Das ist nicht immer leicht verdaulich. Das können ganz schön unverdauliche Brocken sein, die Gott uns da zumutet. Und manchmal redet Gott in unser Leben hinein völlig gegen den Strich und sagt uns Dinge, die wir nicht hören möchten. Und es kommt darauf an, dass wir Gott auch so in unser Leben hineinsprechen lassen. Dass wir da nicht einfach den Sender ausschalten. Wisst ihr, wenn ich so manchmal Auto fahre und so ein bisschen übrig Zeit habe, dann klicke ich mich so durchs Radio und dann höre ich, hey, das gefällt mir. Und wenn mir was nicht gefällt, dann mache ich es einfach aus oder klicke weiter. Und so dürfen wir nicht mit Gott umgehen. Und so dürfen wir auch nicht mit der Bibel umgehen. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn Gott uns etwas Unbequemes sagen möchte, dann drücken wir einfach auf Sendersuchlauf. Wird schon was Schönes noch kommen. Wird vielleicht heute schon noch irgendwas Angenehmes hören, aber es ist nicht so. Manchmal mutet Gott uns auch einen Sender zu, der ganz schön hart ist. Habakuk ist so ein Sender. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir die Bibel auch gegen uns selber lesen. Dass wir Gott die Möglichkeit und die Chance geben, uns auch etwas Unangenehmes zu sagen. Vielleicht hat Habakuk dieses Lied gekannt, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht. Gott hört dein Gebet. Denn diese Last, die ihm zu schaffen macht, diese Last, die Gott ihm anvertraut hat, die macht er jetzt tatsächlich zu einem Gebet. Er fängt an, Gott zu klagen. Er klagt Gott. Schon lange, Herr, rufe ich zu dir um Hilfe. Schon lange. Das ist nicht das erste Mal, dass Habakuk betet. Es ist nicht das zweite Mal, dass Habakuk betet. Er betet schon lange. Und er stellt fest, und du hörst nicht. Ich schreie, Gewalt regiert und du greifst nicht ein. Warum lässt du mich solches Unrecht erleben? Die Ausleger sind sich relativ einig, dass mit diesem Unrecht und was er da alles dann so aufzählt an Streit und Zank und Gewalttat und Unterdrückung, dass er damit nicht die Assyrer meint, sondern dass er das Unrecht in Juda meint. Also das, was im Volk Gottes geschieht, dass das ihn so belastet. Der Habakuk ist jemand, der leidet an der Situation des Volkes Gottes. Er leidet an dem Zustand, der in Israel, in Juda herrscht. Wie lange rufe ich zu dir? Und seht ihr, das ist der Punkt, wo sein Name vielleicht auch eine ganz, ganz tiefe Bedeutung gewinnt. Habakuk, der Umklammerer. Er umklammert Gott. Er wendet sich an Gott. Er hält sich an Gott fest. Er sagt, wohin soll ich mich denn sonst wenden? Gott, ich umschlinge dich, ich umklammere dich. Ich will Antwort von dir. Und ich habe so für mich gedacht, wenn der Habakuk ein paar Tage oder Wochen oder Monate früher aufgehört hätte zu beten, aufgehört hätte mit seiner Klage, aufgehört hätte sich an Gott zu wenden, wird es dieses Buch gar nicht geben. Dann hätten wir das Buch gar nicht. Dieses Buch des Propheten Habakuk ist eine Frucht seines anhaltenden Schreiens zu Gott. Diese Offenbarung, die ihm zuteil geworden ist, ist eine Frucht, ein Ergebnis seiner anhaltenden Klage zu Gott. Und ich habe so für mich gedacht, wenn ich aufhöre, mich an Gott zu klammern, wenn ich aufhöre, mich an Gott zu wenden in meiner Not, fehlt auch irgendetwas. Dann wird auch irgendetwas fehlen an Frucht, die Gott in meinem Leben wirken möchte. Und wenn du aufhörst mit deinem Gebet, wenn du einfach irgendwie Schluss machst mit deiner Klage und mit damit dich an Gott festzuklammern, dann fehlt etwas. Es wird etwas ganz Entscheidendes fehlen in deinem Leben oder im Leben deiner Mitmenschen. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Lass uns nicht aufhören, uns an Gott zu klammern und ihn zu suchen, auch mit unserer Klage. Bewegt hat mich in dieser Klage vor allem Vers 4. Da heißt es, weil du nicht eingreifst, ist dein Gesetz machtlos geworden und das Recht kann sich nicht mehr durchsetzen. Die gute Nachricht tut hier ein bisschen zu viel des Guten. Denn dieser Satz, dieser Vorsatz, weil du nicht eingreifst, der steht nicht im hebräischen Urtext. Es geht einfach noch weiter. Wo ich hinsehe, herrschen Gewalt und Unterdrückung, Entzweiung und Streit. Und jetzt kommt einfach, deshalb ist dein Gesetz machtlos geworden. Deshalb ist dein Gesetz machtlos geworden. Also, weil Unterdrückung, Gewalt herrscht, Entzweiung und Streit. Deshalb ist dein Gesetz machtlos geworden. Und dieser Satz, diese Aussage hat mich bis ins Mark getroffen, hat mich wirklich erschüttert. Da steht für Gesetz Torah, also das Gesetz Gottes. Ich nehme da jetzt einfach mal das ganze Wort Gottes dafür. Ich denke, das ist legitim. Und was mich erschüttert und getroffen hat, ist das. Sünde, Unrecht, Unterdrückung, Streit und so weiter kann das Gesetz, das Wort Gottes machtlos machen. Kraftlos machen. Wenn wir uns an die Sünde in unserem Leben gewöhnen, wenn das ein Dauerzustand wird in unserem Leben, dass wir in der Trennung von Gott leben, dann passiert etwas Entsetzliches. Dann kann das passieren, dass das Wort Gottes schwach wird, dass das Wort Gottes machtlos wird in unserem Leben, dass Gott uns nichts mehr zu sagen hat. Dass das stumpf wird, dass das an uns abprallt, dass es einfach nicht mehr greift. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann. Wenn Gott uns nichts mehr zu sagen hat. Wenn Gottes Wort nicht mehr trifft in unser Leben, sondern an uns abprallt wie an so einer Regenhaut. Diese Möglichkeit, das hat mich echt erschreckt. Dass unser Verhalten, unser Gewöhnungszustand, das, was einfach dann Normalität wird in unserem Leben, dass das Gottes Wort schwach, kraftlos machen kann in unserem Leben. Im Hebräischen steht dort ein Wort, das heißt, und deshalb gerinnt die Tora. Und es hat bei mir nicht lange gedauert, bis ich verstanden habe, was damit gemeint ist. In unserer Familie gibt es eine ganz signifikant erhöhte Thrombosegefahr. Ich selber habe schon 2 Thrombosen gehabt, Embolie. In unserer Familie war das schon bei mehreren Mitgliedern eine lebensgefährliche Bedrohung. Und das, von dem der Prophet Habakuk hier spricht, das ist Tora-Gerinnung. Gottes Wort Thrombose. Da verstopft etwas. Und wisst ihr, so eine Thrombose, die beginnt ja ganz unscheinbar, dass irgendwo vielleicht eine Wunde ist an einem Blutgefäß oder so. Und da setzt sich so was Leichtes an. Und je länger das da ist, desto mehr setzt sich da an und immer lagert sich da noch mehr an, bis das ganze Blutgefäß verstopft ist. Und die Folgen sind dramatisch. Wenn das Blutlicht nicht mehr zirkulieren kann, das ist dramatisch. Es ist lebensgefährlich, je nachdem, wo der Thrombus ist. Es kann dazu führen, dass einzelne Glieder amputiert werden müssen. Das ist wirklich kein Spaß. Und was der Habakuk hier sagt, wenn du das zulässt in deinem Leben, dass sich da sowas festsetzt, sowas Ungutes, dann kommt da eins zum anderen und irgendwann hast du Thrombose. Und dann kommt das Wort Gottes nicht mehr durch in deinem Leben. Das Blut kann nicht mehr zirkulieren. Das Wort Gottes kommt nicht mehr dahin, wo es eigentlich hin muss. Ins Herz, in den Kopf, in die Gedanken, in die Gefühle. Kommt nicht mehr hin. Verstopft. Ich merke, dass dieser Prophet Habakuk uns einfach wachrüttelt. Dass wir angehen gegen die Tora-Verstopfung in unserem Leben. Dass wir uns prüfen, dass wir schauen, wo verstopfe ich dem Wort Gottes den Platz, den es braucht. Durch meine Gewohnheiten, durch Verhalten, das nicht in Ordnung ist. Wo ich umkehren muss, wo ich Buße tun muss, wo ich Dinge klären muss. Und dann antwortet Gott. Der Herr antwortet, steht auch nicht im hebräischen Text. Ihr denkt jetzt vielleicht, warum sucht er sich die gute Nachricht aus, wenn die so viel falsche Sachen da reinschreibt. Aber die ist trotzdem immer noch einfach vom Sprachfluss her am leichtesten verständlich. Aber es tut immer gut, mehrere Übersetzungen parallel auch zu lesen. Also wenn ihr das machen möchtet, also immer noch die am besten verständliche Übersetzung meiner Meinung nach. Im Hebräischen ist es so, dass da weder der Herr antwortet steht, noch Anführungszeichen. Das gibt's gar nicht im Hebräischen, Anführungszeichen. Da kommt also, und das Recht wird verdreht, und dann kommt, seht euch einmal um unter den Völkern, ihr werdet staunen. Und man weiß, man merkt erstmal gar nicht, dass jetzt hier Gott redet. Es ist wie so ein Überraschungsangriff. Man liest erst weiter und dann merkt man, hoppla, das ist ja jetzt ein Subjektwechsel, da redet ja plötzlich jemand anderes. Und dann liest man, seht euch einmal um unter den Völkern, ihr werdet staunen, es tut sich etwas, ihr werdet es erleben. Wenn es euch jemand erzählen würde, ihr würdet ihm nicht glauben. Und ich denke, der Habakuk und auch wir, wenn wir das so lesen, denken, oh, endlich greift Gott ein, super, jetzt macht Gott endlich was, Überraschung. Ich handle, ich greife ein, sagt Yahweh. Ich tue was. Und wenn man es euch erzählen würde, ihr würdet es nicht glauben. Es ist unfassbar, was ich tue. Und wir sind ganz gespannt. Und der Habakuk hat riesengroße Lauscher, um zu hören, was Gott jetzt tut. Und dann kommt Vers 6. Das müssen wir noch einmal umblättern. Dann sagt Gott, ich rufe die Babylonier. Dieses wilde, erbarmungslose Volk, sie ziehen über die Erde hin, um Länder in Besitz zu nehmen, die ihnen nicht gehören. Und dann geht es noch ein paar Verse weiter mit dieser Grausamkeit und Brutalität der Babylonier, die da beschrieben wird. Und spätestens an dem Punkt denkst du, was soll das jetzt? Jetzt denkst du, endlich, Gott greift ein, Gott macht was, und dann kommt die Antwort, es wird noch schlimmer. Wird alles noch schlimmer. Die Assyrer gehen, aber die Babylonier kommen. Und du sitzt da und der Habakuk sitzt da und ist völlig geblättet. Und ich will das einfach so ein bisschen umschreiben, wie ich diesen Vers verstehe und wie ich die Verse danach auch verstehe. Und dann in den kommenden zwei Predigten das einfach noch weiterführen. Gott sagt zum Propheten Habakuk Folgendes. Ich umschreibe das jetzt. Du, Habakuk, ihr Judäer, ihr wünscht euch jetzt, dass in der äußeren Situation, die politische Situation, dass da wieder Frieden einkehrt. Ihr wünscht euch, dass ich eure äußeren Verhältnisse wieder ordne. Aber diesen Gefallen kann ich euch nicht tun. Ich kann jetzt nicht wieder Frieden machen und einfach das Äußere wieder ordnen, damit ihr in euren geistlichen Schlendrian zurückkehren könnt. Ich kann euch diesen Gefallen nicht tun, damit ihr einfach in diesem Friede, Freude weiter so euch wohlfühlt und sicher fühlt. Habakuk, es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich nehme euch in meinen Schwitzkasten. Und da bleibt ihr drin, so lange, bis ich das sage. Ich nehme euch in meinen Schwitzkasten, und zwar nicht, weil ich euch nicht lieb hätte, sondern gerade, weil ich euch lieb habe. Und weil ich es nicht zulassen kann, dass ihr an eurer Tora-Verstopfung kaputt geht. Ich kann das nicht mit anschauen, dass ihr euch geistlich zugrunde richtet. Ich muss euch wachrütteln. Ich muss euch aufrütteln. Und das kann ich nur, wenn ich euch in meinen Schwitzkasten nehme. Da bleibt ihr drin, so lange, wie ich das für richtig halte. Im Schwitzkasten Gottes. So fühlt sich der Habakuk. Und er sieht das auch auf das Volk zukommen. Und ich habe mir gedacht, dass es gut ist für uns, wenn wir einfach auch mit diesem Bild für heute Schluss machen. Keine Auflösung. Kein Happy End. Nicht noch ein paar tröstende Worte. Nein, so ist es. Gott sagt, so ist es und so muss es sein. Und so wird es bleiben. Und vielleicht fühlst du dich oder der eine oder andere von uns auch im Schwitzkasten Gottes. Dann lasst uns einfach im Buch Habakuk schauen und lesen und forschen. Ihr selber für euch und auch in den nächsten beiden Gottesdiensten, wie Habakuk damit umgeht und was Gott ihm noch sagt und ihm offenbart. Lasst uns einfach für einen Moment still werden und beten. Herr, es ist schon irgendwie schrill, wenn in der Party plötzlich die falsche Musik gespielt wird. Oder wenn man im falschen Film sitzt. Und doch ist es das, was du uns manchmal zumutest. Dass das, was du uns sagst, was du uns aufs Herz legst, nicht das ist, was wir gerne hören möchten. Und doch vertrauen wir darauf, dass es genau das ist, was wir hören müssen, was wir brauchen. Dein Wort, Offenbarung für uns. Und ich bete jetzt für uns, für alle diejenigen, die sich in deinem Schwitzkasten befinden, dass wir nicht aufgeben, dass wir uns an dich klammern, dass wir dich suchen im Gebet und dass wir von Habakuk lernen. Ich bete darum, dass du uns begleitest und segnest in dieser Woche, mit uns gehst und dein Werk an uns tust, das, was wirklich nötig ist.